Irgendwo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
Meine Aufnahme läuft.
Meine jetzt auch.
Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit, ihr Lieben.
Hallo, lieber Falk.
Achso, wir nehmen jetzt die lange Sendung auf, ne?
Ich habe einfach auf Aufnahme gedrückt. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, worüber reden wir denn jetzt
eigentlich? Ich habe einfach auf Aufnahme gedrückt und wir haben uns gar nicht besprochen, weil wir heute zwei Sendungen aufnehmen.
Ja, schön.
Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Was wollt ihr hören?
Also, heute ist Mittwoch oder ist heute Sonntag?
Nee, heute ist Mittwoch.
Heute ist Mittwoch.
Okay. Ihr Lieben, wir sind dieser Tage im Urlaub. Also zur Erklärung, Farina und ich sind auf Texel für 10 Tage und deswegen müssen wir gerade kurz ein bisschen vorher aufnehmen und deswegen diese lustige Frage. Lars, wir machen auf jeden Fall die lange Sendung. Da hast du nämlich ein tolles Thema rausgesucht und ich lasse mich da reinziehen. Hab ein bisschen eine Gegenposition und freue mich auf beides. Auf
warst deine du aber,
war, und auf warst, meine Position.
Warst du nicht gerade im Urlaub?
Was?
Warst du nicht gerade im Urlaub vor 14 Tagen?
Im September.
Achso, wir haben ja schon November. Gut, ich nehme alles zu.
Wir hatten in der ersten Jahreshälfte wenig Urlaub oder keinen Urlaub. Ja. Und dann war ich ja auch noch relativ lange krank. Und dann kriegst du den Urlaub ja, der darf ja nicht verfallen so. Und deswegen haben wir jetzt ein paar Urlaube am Stück gehabt. Nämlich waren 2 Wochen in Rennes. Wir waren in Rennes, weil zu diesem Zeitpunkt im September,
genau,
die auf Texel einen mittleren Kleinwagen hätten haben wollen, wenn wir in unserem Haus, in dem wir immer sind, hätten übernachten wollen. Haben dann aber, witzigerweise, als wenn das Internet mitbekommen hätte, als wir in Rennes waren, ein Angebot zugespielt bekommen für die Zeit November auf Dezember. Auf Texel, in unserem Haus. Und das war so günstig, dass wir das dann auch noch zugeschlagen haben. Das heißt, wir waren Wochenende, aus jetziger Position der Sendung, waren wir ein Wochenende unterwegs in Wetzlar bei einem Freund in Stuttgart und so, so ein bisschen einen Freund aus dem Freundeskreis besuchen und sind dann los für 10 Tage auf Texel sitzen, offenen Kamin anmachen, Wein trinken, Käse essen.
Käse ist gut.
In den Dünen spazieren gehen. So.
Das ist schön. Müssen
wir eigentlich über Urlaub im Winter reden mit der Kamera und nicht über unser langes Thema.
Aber, von mir aus. aber Urlaub im Winter, also das ist ja dann voll in deinem Modus. So November, Tristesse, Kamera rausgehen.
Ja, den brauche ich gerade auch. Ja. Also ich, es ist ja schon so, dass ich so im Spätsommer anfange, immer nochmal so ein bisschen schön so reflektieren. Das mache ich nicht die ganze Zeit. Ne? Kürzlich fragte mich jemand, was ich dir sonst noch so mache, weil ich das in dem Podcast immer mal erwähnt habe. Also ich sitze nicht den ganzen Tag im Stuhl und gucke in den Himmel, sondern wenn ich
du hast schon im auch
Hauptjob,
ein Leben, ja.
Genau, im Hauptjob und in meinem Leben und so weiter, irgendwann dann mal die Ruhe finde, dann ist es die Zeit, wo ich halt überlege, was war denn so, was kommt jetzt noch? Und jetzt im November nach Texel, wir sind mit dem Haus, was wir immer mieten, direkt am Rand der Dünen im Slufter. Das ist, Tristesse klingt negativ, ich nehme das gerade hoch positiv, nenne es visuell Minimalismus, wie auch immer, und Texel ist ja sowieso sehr, sehr ruhig und sehr, sehr bedächtig. Das wird spannend. Ich hoffe fast auf Schnee und Eis. Das Problem ist, dass unser Auto bis dahin ankommen muss, weil wir wir kriegen ein neues Auto, da sind die richtigen Reifen drauf. Unser übrig gebliebenes Auto, mit dem wir zur Not fahren müssten, hat noch Sommerreifen. Also es wird alles noch ein bisschen spannend. Ja. Ja, und ich freue mich aber auch auf unsere Aufnahme, insofern, es sei denn, du hast jetzt eine Idee, daraus eine ganze Aufnahme zu stricken, aber ich glaube, das macht keinen Sinn.
Nee, ich glaube nicht.
Genau.
Ich glaube nicht, das können wir dann nach deinem Urlaub machen.
Yes.
Da kannst du uns in deine Erfahrung.
Vielleicht, mal gucken, vielleicht mache ich auch kein Foto.
Das kann auch sein.
Ja, das glaube ich diesen Winter nicht.
Ja, genau. Jetzt bin ich kurz, muss ich mich kurz sammeln, worüber reden wir heute? Ich habe, oder andersrum, wir haben ja vor den beiden 60-Minuten-Sendungen ja für Fotografie so gut eine kleine Freitagssendung aufgenommen, wo du gefragt hast, glaube ich, Feedback von Tanja irgendwie, was ist denn noch der Wert der Fotografie?
Wenn man sowieso alles retten kann und alles
genau,
erfinden kann.
Das im Kontext retten, genau. Da ist natürlich jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe im Forum der FC einen interessanten Artikel gefunden, der sich so ein bisschen auch mit dem Wert der Fotografie befasst im weitesten Sinne. Und parallel dazu, das ist wahrscheinlich so diese selektive Wahrnehmung, so wenn du über Schwangere redest, siehst du plötzlich überall Schwangere, wenn du über rote Autos redest, sind plötzlich alle Autos rot, die du wahrnimmst. Irgendwie habe ich dann den kurzen letztens mal beobachtet, weil Lüdi hat irgendwie so eine App auf dem Handy, wo du Fotos machen kannst, wo du auf Knopfdruck diese Fotos quasi verändern kannst. Mhm. So. Und er hatte da voll viel Spaß dabei und hat da irgendwie dran rumgefummelt und hat die Fotos da verändert und gemacht und getan. Und eine Zeit später haben wir Fotos gemacht und dann nahm er wie selbstverständlich das Gerät, also das Handy, und versuchte das Foto, was wir gemacht haben, anzupassen, weil ihm irgendwas nicht gefallen hat. Mhm. So, also für ihn war das völlig logisch. Ich mache jetzt ein Bild mit dem Telefon und das verändere ich hinterher. Also das geht ja, das macht man ja so. Und da kam dann dieser Artikel, den ich gefunden habe, wieder ins Spiel. Der ist von Luca Zaniello. Das scheint der Chefredakteur zu sein von, jetzt muss ich das hier wegklicken, damit ich das lesen kann. Mobile Labs heißt die Webseite. Mhm. Also da kannst du so Elektronik kaufen, Elektrofahrzeuge, Videospiele und so ein Zeug. Und der hat einen Artikel geschrieben, so zum Grundthema, sind denn die Handykameras, sind es denn eigentlich noch also Kameras im herkömmlichen Sinne? Mhm. So wie wir das vor 100 Jahren verstanden haben, Licht fällt auf den Sensor oder auf den Film, ich dokumentiere das, was da ist, indem ich das Licht, was reflektiert wurde, aufnehme und dann 1:1 habe. Oder sind diese Handykameras eigentlich gar keine Kameras mehr, weil in den Geräten so viel Algorithmen stecken, weil in den Geräten so viel KI auch zum Teil steckt, dass das, was du rausbekommst aus dem Telefon, ja eigentlich kein Foto in dem Sinne ist, sondern etwas, was ein Algorithmus erstellt hat und was dem in gewisser Weise ein bisschen nahe kommt, was du gesehen hast, aber eigentlich gar nicht das ist, was du siehst. So, er hat das jetzt beschrieben, er hat irgendwie, meinte dann, okay, geh mal irgendwie in der Dämmerung oder nachts irgendwo hin, wo du einen Kirchturm hast, der ein bisschen angeleuchtet wird, mach mit den aktuellen Handys ein Foto und dann kriegst du ein wunderschönes, tolles HDR-Foto raus, wo du die ganzen Details siehst, wo du halt die Struktur der Wand erkennen kannst, wo du das Mauerwerk erkennen kannst, wo die Bäume im Hintergrund irgendwie schön leuchten und das und jenes, und das hast du mit dem bloßen Auge eigentlich gar nicht gesehen. Das heißt, hättest du auch mit einer herkömmlichen Kamera ohne weiteres nicht fotografieren können, sondern die Telefone machen es ja so, dass die, was weiß ich, 20 Fotos machen, legen die alle übereinander und rechnen dir ein Ergebnis raus, rechnen ein Ergebnis hübsch. Ja, oder die ganzen Apps, die du jetzt hast, Apple macht ja jetzt Werbung mit dem KI-Tool oder Google ja auch. Du machst ein Foto, dann tust du mit dem Finger irgendwo reinwischen und dann sind die Menschen im Hintergrund weg oder dann ist irgendwie irgendwas stört es anders oder du klickst auf ein Gesicht, was nicht lächelt. Und schon lächelt das. So, und da ist jetzt für mich so ein bisschen die Frage, wo ich den Kurzen so beobachtet habe und wo man jetzt sieht, wo die Entwicklung jetzt auch hingeht mit den Bearbeitungsmöglichkeiten oder direkt in der Kamera. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass das, was im Handy jetzt gerade aktuell ist mit diesen Bearbeitungsmöglichkeiten, dass das vielleicht, also vielleicht ganz sicher, irgendwann auch in die größeren Kameras wechselt. Weil das ist ja ganz oft so, dass du halt bestimmte Dinge, die im Handy jetzt normal sind, in die großen Kameras halt übergehen, technisch, dass du dann später auch mit einer spiegellosen, was auch immer, die Option hast, in der Software direkt bestimmte Dinge anzupassen, die auf dem Foto sind, bestimmte Sachen rausretuschieren zu lassen oder zu ersetzen oder was auch immer. Und da war dann für mich wieder der Kontext, was ist denn der Wert der Fotografie? Früher war es, ich fotografiere etwas, also der normale Mensch, ja, ich fotografiere was und dann ist das
der
so.
Der normale Mensch? Was meinst du, der Konsumer?
Ja, ich meine, genau, also jetzt nicht die, wie du und ich zum Beispiel, die sagen, okay, ich möchte gern eine ganz bestimmte Wirkung, ich will was ausblenden über Offenblende und so, sondern du fährst in Urlaub, machst Urlaubsfotos und dann ist da hinten halt irgendein Mensch mit einer Aldi-Tüte und dann ist irgendwie Oma Erna, guckt irgendwie immer ein bisschen miesmufflig auf den Fotos, egal was man fotografiert und wann man fotografiert, weil die einfach so ist. Und jetzt kannst du aber hingehen und klickst auf Oma Erna und dann lächelt die. Und du weißt zwar in dem Moment genau, okay, die hat nicht gelächelt, weil die lächelt nie. Aber ich kann ja das, was ich fotografiere, also die Realität, die ich quasi fotografiert habe, so verändern, dass sie in mein Schema passt, was ich gern sehen würde, was ich mir in meiner Vorstellung quasi ausmale. Und in 10 Jahren weiß niemand mehr, dass Oma Erna eigentlich nie gelächelt hat. weil du hast nur Fotos, wo sie lächelt. Und dann veränderst du ja quasi auch das, was du wahrnimmst. Also er hat das irgendwie beschrieben mit postfaktisch, dass die Fotografie jetzt da angekommen ist oder am Anfang ist, quasi gar nicht mehr das darzustellen oder ganz oft nicht das darzustellen, was faktisch da ist, sondern dass wir uns unsere Realität um uns herum in den Fotos, die wir fotografieren, verändern. Und ich sage dann auch zu Lüdi, ich sage, weißt du, wenn du jetzt Fotos nimmst, die vor 100 Jahren entstanden sind, dann siehst du noch ganz genau, so war das damals. Da sind die Leute, hatten das und das an. Da gab es halt die und die Dinge auf den Fotos und du konntest halt sehen, wie die früher gelebt haben. Wenn man sich jetzt in 100 Jahren die Fotos anguckt, die heute gemacht werden, ganz oft mit den Telefonen und so, du weißt ja gar nicht, ob das dem entspricht, was da gewesen ist. Du weißt nicht, ob wie die manipuliert wurden und du hast dann wieder ein Bild von der heutigen Zeit, das ja vielleicht in ganz, ganz vielen Fällen überhaupt nicht der Realität entspricht.
Ich weiß ja, wo du hin willst.
Ich wusste es.
Unterbreche dich gerade bewusst, weil den Punkt, den ziehen wir noch ein bisschen, den finde ich nämlich hochinteressant. Aber da, wo du bis jetzt bist, gibt es schon einen Satz zu sagen, finde ich. Oder möchte ich noch schon einen Satz sagen. Erstmal ist immer die Frage in diesen ersten Ansätzen, wer hat es gemerkt? Weil zum Beispiel die Nachtfotografie, wenn du einen Sensor nimmst oder einen analogen Film nimmst und belichtest sehr lange, hast du ja unter Umständen die gleiche Beleuchtungssituation oder eine sehr ähnliche wie am Tag, weil das Restlicht ja mehr ist, als wir alle glauben. Das sieht immer ein bisschen skurril aus, die Farben sind leicht verschoben, am Ende kriegst du ein sehr helles Bild. Das heißt, die Dinge sind ja da. Was das Handy macht, ist halt die Frage, verstärkt es so lange und zieht es da gerade und glatt und so, oder was macht das Handy genau? Aber es passiert ja hinter den Kulissen. Das heißt, da sind wir noch nicht in einem besonders problematischen Bereich, weil wir ein Konsumergerät haben, was uns ein größeres Ergebnis gibt, indem es einfach nicht 2 Stunden belichtet, sondern 40 Fotos macht oder so. Ich weiß nicht genau, ich kann nicht mal mehr erklären, wie das Handy das heute macht. Ob die ISO so super hoch ist und dann wieder glatt gebügelt wird oder ob sie ganz viele... Kannst du das erklären kurz? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich nicht.
Du machst ja in der Astrofotografie auch, dass du halt viele kurze Belichtungen machst, die übereinander legst und die dann verrechnest
Aber bei dem heutigen Sprung
verstärkst, die Helligkeiten verstärkst und die Tiefen quasi runterziehst und dann halt die Dynamikumfang vergrößerst und dadurch ein besseres Bild kriegst.
Aber bei der Geschwindigkeit, die wir in der Entwicklung haben, bist du dir sicher, dass das heute noch jedes Handy so macht? Ich bin mir da nicht so sicher. Das kann schon wieder 15 andere Methoden geben und das ist eben der Punkt, den ich meine. Ne? Wir wissen ja oft gar nicht, wie es entsteht. Das heißt, den Punkt, dass ein Handy mir in der Nacht ein schönes Foto zaubert, während, ne, ob da jetzt das Haus wieder gerade gerechnet ist oder nicht, was sich vielleicht verzerrt hat, das ist mir als Konsumer erstmal überhaupt nicht wichtig. Das war so der erste Punkt, der mir eingefallen ist. Und der zweite Punkt, ich verstehe den Punkt, ich bin bei dir. Aber die Realität ist ja schon länger so. Das ist ja keine neue Entwicklung, sondern wir haben ja seit Einführung Photoshop genau diese Diskussion. Die wird nur immer dezidierter und das von uns daraus gemachte Problem, Anführungsstrichen in der Luft, wird immer konkreter. Aber ich kann mich erinnern, auch im Forum der Foto-Community, wann ist das Forum eingeführt? Das gab es ja nicht vom ersten Tag an.
2006, glaube ich, oder 5.
So spät? Ich hätte schwören können, es war früher. Vielleicht war es auch unter einem Foto, aber in der frühen Zeit.
Oder 2003, ich weiß nicht. Muss mal gucken, mal die ersten.
Irgendwo, wo man was schreiben konnte in der Foto-Community, habe ich in sehr früher Zeit eine Diskussion über Photoshop gehabt. Das war unter einem meiner Bilder, entschuldige bitte. Ich war so umtriebig, dass das eine Riesendiskussion war. Also so. Da war das muss 2006 gewesen sein oder 2005, da waren diese Mülleimer in Hamburg neu mit diesen Sprüchen. Es gibt in Hamburg so blaue Mülleimer, wo so witzige Sprüche drauf waren. Das war damals ein relativ witziger und auch nicht unbedingt, also Hamburg hat damit angefangen, auch solche Dinge witzig zu machen, wie eine Mülltonne. Und ich habe irgendwo an der Elbe so eine Mülltonne fotografiert und drumherum waren aber 2, 3 störende Geschichten und ich habe 2 Laternen weggestempelt und noch irgendwas in mühevoller Kleinarbeit damals noch und hatte also ein Foto, wo die Mülltonne stand und die Fläche stand da und es war ein sehr nacktes Foto, sagen wir mal, ein sehr pures Foto. Und dann kam ein Hamburger, 2. oder 3. Anmerkung und sagte, pass mal auf, mein Freund, ich kenne den Platz, du hast da alles verändert. Habe ich gesagt, ja, sieht so besser aus. Ui, da war was los. Und dann hatte ich da eine Diskussion um Photoshop und die Wahrheit und die Lüge der Fotografie und so. Das heißt, grundsätzlich haben wir ja diese Diskussion schon relativ lange. So, was wir natürlich immer uns noch im Hinterkopf halten können, ist, dass auf den auf die wirklich großen, relevanten Fotografien häufig Wert gelegt wird, dass nicht viel verändert wird. Also wenn wir in 100 Jahren gucken wollen und schauen uns die Fotos an, dieser Tage gab es die Ausstellung vom WordPress Photo Award. Da wird sehr stark darauf geachtet und die meisten Mitglieder tun das auch. Ausnahmen bestätigen die Regel, dass keine Bildbearbeitung anschließt. Und es gibt ja auch einen relativ großen Teil der Reportagefotografie, denen das eine Regel ist. Es ist natürlich fraglich. Das ist nicht die Frage, das ist schon lange fraglich. Das ist schon seit Anfang der 2000er Jahre fraglich, was sehe ich jetzt. Und genau genommen war die Realität eines Fotos schon vor, ich weiß gar nicht, wann das Foto entstanden ist, 40 Jahren fraglich. Oder 50. Dieses berühmte Foto mit dem Gewehrlauf, kennst du das? Du siehst einen Soldaten, ich müsste es jetzt aus der Erinnerung rezitieren, wenn es vielleicht anders aussieht, entschuldigt bitte, aber du hast ein Foto, da siehst du einen Mann, der so einen überstreckten Kopf hat, Mund auf und ein Gewehr zielt auf seinen Kopf oder irgendwie auf seinen Körper. Wenn du rauszoomst und das gesamte Foto nimmst, siehst du, dass dort ein Soldat steht, der das Gewehr zufällig irgendwie um die Hüften hängen hat oder so oder um die Schulter. Und ich glaube, es sind zwei Soldaten, weiß aber nicht mehr genau. Jedenfalls wird diesem Mann mit offenem Mund, der in den Gewehrlauf schaut, eigentlich Wasser gegeben.
Ach ja,
das
heißt,
genau, das ist eine sehr bedrohliche Szene, die aber, wenn man die Realität wirklich betrachtet, eine sehr warme, helfende Szene wird. Und das ist ja auch schon analog so gewesen. Da war es halt nur der Bildausschnitt. Da haben wir darüber diskutiert, damals im Fotostammtisch, wie der Bildausschnitt die Fotografie zum Lügen bringen kann.
Und genau, genau.
Wenn wir das Ding jetzt noch ein bisschen weiter spinnen, dann kommen wir ja quasi langsam wieder in die Welt der Malerei. Bevor die Fotografie sich jeder leisten konnte, wurden viele Skizzen gemacht, viele Ölgemälde gemalt und so weiter und so fort. Die waren immer eine Interpretation des Möglichen und wir waren immer mit einem persönlichen Photoshop im Kopf unterwegs. Ich erinnere mich an ein Foto bei meinem Opa an der Wand, was mein Onkel gemalt hat. Der hat gerne gemalt, das sah aus, das Bild war ein Ölgemälde. Für mich als Kind war das immer eine große Kunst. Ich habe es nicht mehr, ich hätte es aber behalten sollen, war faszinierend. Das war an deren Lieblingssee in der Schweiz, auch perspektivisch ganz geil und so. Und in der Mitte war ein Boot. Und sie haben immer wieder darüber diskutiert, dass der Onkel lügt, weil dieser Stil der Boote irgendwie nicht in die Schweiz passt, sondern, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo nach Jugoslawien oder so. Und wer denn das Boot irgendwo aus der Adria hochgekarrt hätte bis in den Schweizer See und so, weil mein Onkel ein Boot, was er irgendwie nett fand, was er, ich glaube, auf dem Foto gefunden hat, auf dem Schwarz-Weiß-Foto gefunden hat, in diesen Schweizer See eingebaut hat, in seiner Malerei. Und das fiel mir gerade ein, dass der Vergleich mit der Malerei, als du mit der, wie hieß die Dame? Oma Erna?
Tante Erna,
meine Frau Brummelkamp, wie auch immer, die immer lächelt. Das war in der Malerei auch so. Du hattest total grumpy Typen und man mochte die aber, deswegen wollte man nicht, dass sie so in Erinnerung bleiben. Es existieren heute nur noch gemalte Porträts von einer lächelnden Frau, die im Leben lang alle nur zusammengeschissen hat, weil sie eine sehr große Verletzung in sich trug oder so. Das ist, seit Menschen Kunst darstellen, ja, wir können darüber diskutieren, Handwerk oder Kunst, aber auch im Handwerk. Eine gewisse Form der Manipulation ist auch nicht, also nichts ist nur schlecht oder nur gut, das ist ja der nächste Teil der Diskussion. Ne? Also ich will es nicht schönreden und ich sehe auch, dass wir da gut hinschauen müssen, beziehungsweise, weiß ich gar nicht, ich sehe eigentlich vor allen Dingen, jetzt kommst du, einen Generationenkonflikt. Und der, weiß ich gar nicht, wie laut der wird. Ich sehe aber das Ganze nicht ganz so düster, nicht weil es ohne Risiken ist, sondern weil wir uns mit dieser Frage ja schon sehr lange beschäftigen. Bislang ist von diesen Eskalationen, die wir alle befürchtet haben, keine eingetreten. Also wir haben ja schon mit Blick auf Bildbearbeitung und so vor langer Zeit gesagt, um Gottes Willen, was ist denn mit der Ehrlichkeit der Fotografie? Und die ist relativ. Du musst immer alles gegenchecken, was du siehst, schon lange. Und das wird einfach nur noch wichtiger. Aber am Ende weißt du auch jetzt nicht, ob das Foto von dem Täter vor der Sparkasse, was der Hobbyfotograf, der in der Nähe war, zufällig geschossen hat, ob das wirklich das Foto des Täters ist oder vom ehemaligen Klassenlehrer, den man mal jetzt auswischen will. Das ist halt auch nicht da. Also, ne?
Das weißt du nicht. Nee. Und weil du gerade sagst, so von wegen hier in der Malerei war das ja auch so. Ich meine, ich habe ja auch, wenn wir Hochzeiten fotografiert haben, auf den Gruppenfotos habe ich auch 20 Gruppenfotos gemacht und habe dann die Gesichter, die halt auf dem Foto, wo das Paar schön lächelt, nicht gelächelt haben, habe ich dann aus den anderen Fotos genommen. So, das heißt ja, dass wir ja in solchen Situationen schon versucht haben, auch eine schöne Erinnerung zu schaffen, in einem Moment, der halt auch schön war. Ja, weil am Ende hat jeder gelächelt, halt nur zu anderen Zeitpunkten. Also das war ja dann auch irgendwie in der Hochzeitsfotografie normal, dass man das gemacht hat. Mhm. Bei den Malereien war es ja auch, du wolltest halt eine schöne Erinnerung an eine Person haben, irgendwie die vielleicht alle zusammengeschissen hat, aber trotzdem im Wesen eine gute Person war. Also ging es ja weniger darum, die 1:1 abzubilden, sondern halt irgendwie auch vielleicht ein bisschen Charakter, ein bisschen Persönlichkeit damit reinzubringen. Also das war ja auch so. Und in solchen Fällen ist ja die Malerei, also das Gemälde oder das Foto, das retuschierte Hochzeitsfoto, ja auch kein Foto im Sinne von ich dokumentiere jetzt, sondern es ist ja in gewisser Weise eine Art Illustration. Mhm. Ja, ich bringe oder bringe in das Bild etwas hinein, was die Gesamtsituation irgendwie beschreibt und was irgendwie dann zum Anlass ganz gut passt. Also ich glaube, das ist eine andere Geschichte. Als wenn wir jetzt sagen, ich mache das halt immer. Also so das Selbstverständnis der Fotografie ist jetzt halt ein anderes. Früher konnten das nur ein paar Leute machen im Vergleich zur Gesamtanzahl der Menschen, die fotografiert haben. Nicht jeder hatte Photoshop, nicht jeder hatte die Skills in der Dunkelkammer irgendwas zu retuschieren oder zu manipulieren. Du hast da die Fotos so genommen, wie sie waren. Wenn ich an unsere alten Urlaubsfotos denke, da bist du halt dann in die Drogerie oder irgendwie zum Fotografen, hast den Film abgegeben und hast deine Fotos gekriegt. Und die waren halt so, wie du sie fotografiert hast. So, und wenn dann meine Mutter irgendwie im Hintergrund irgendwas Komisches gemacht hat und dann sagt, um Gottes Willen, wie sehe ich denn da aus? So, oder ich irgendwie mit wilden Haaren irgendwo rumstand und dachte, mein Gott, wie peinlich. Dann war das so und dann konnte ich das auch nicht mehr ändern. Hm. Und die Fotos sind jetzt immer noch im Album. Und also da hat man ja irgendwie auch ein gesundes Verhältnis irgendwie vielleicht entwickelt zu dem, was sehe ich und was ist wirklich da. Und wenn ich das jetzt sehe, so, es in den Handys, die alle haben, du hast ja bei Google die Funktion hier Best Take. So machst du irgendwie 30 Fotos und suchst du dann irgendwie das Beste aus. Du hast die Möglichkeit, Mimiken zu verändern. Du hast die Möglichkeit, den Hintergrund zu retuschieren. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Foto mache, habe ich nicht mehr im Hinterkopf, ich fotografiere das jetzt und ich muss nehmen, was da ist, sondern ich kann mir das, was ich da sehe, so basteln, dass mir das gefällt. Unabhängig davon, wie es wirklich real war. Ja, und da finde ich, da ist quasi auch das Problem der Generation dann wieder im Fokus, weil wir das alle noch wissen, ja, dass wir ein Foto bewusst verändern, dass wir ein Foto, wir haben ein anderes Verhältnis, glaube ich, zur Realität, als wenn wie jetzt der Kurze, der damit aufwächst und weiß, er kann ein Foto machen und kann das hinterher verändern und speichert das ab und so. Und für ihn ist doch die Realität in dem Moment, wo er das Foto macht, formbar. Er kann, ach nö, das gefällt mir nicht, das mache ich jetzt, und er wächst damit auf. Für ihn ist es völlig normal, dass ich nicht das fotografieren muss, was da ist, was real ist, sondern dass ich halt jederzeit die Möglichkeit habe, das irgendwie anzupassen, und dann habe ich ein Ergebnis, was mir gefällt. So, das ist zwar nicht das, was ich da fotografiert habe, aber irgendwie, ja, es ist halt so. Und da finde ich, das ist schon ein anderer Wert dann auch der Fotografie, und das ist, also ich finde es ein bisschen gefährlich, weil ich dann auch das Verhältnis zur Realität so ein bisschen verliere oder ein gesundes Verhältnis irgendwie verliere, finde ich. So, also, weiß ich nicht, und wenn das dann in die großen Kameras reinkommt und wir vielleicht noch eine KI haben, die dann sagt, okay, da hinten, ich erkenne jetzt das und das und ich mache jetzt automatisch die Haut schön und ich mache jetzt automatisch irgendwie die Augen strahlend und keine Ahnung, klar kann man das alles ausschalten, aber dann habe ich ja trotzdem ein Ergebnis auf dem Display, was so in etwa mit dem übereinstimmt, was ich gesehen habe, aber was in Details abweicht. Mhm. Und
da verändert sich
mag sein, dass das schön ist.
Ja, ja. Du hast ja so, euren Sohn mit reingenommen dafür, ne? Und du hast in dem Gedanken natürlich völlig recht, dass für die Leute, die damit aufwachsen, KI Natives oder so, könnte man es ja nennen, ne? Also ich bin jetzt so, ja, ich bin noch nicht so richtig Digital Native, aber so auf dem Weg dahin, ich hatte irgendwie mit 8 oder so den ersten C64. Weiß ich nicht, das würde Zeitschiene ungefähr passt, aber und das war ja nicht so richtig, also so, ich würde sagen mal, wer 10 Jahre jünger ist, 10, 15 Jahre jünger ist als ich, heute so 30, 35, der ist Digital Native, und dann verändert sich natürlich ein Blick auf die Welt, und das ist, glaube ich, einfach nur eine Generationenfrage, die wir leicht gelassener sehen sollten, als wir es gerade tun, weil Generationenfragen haben sich in jeder Generation ergeben. Wir haben heute nur mehr digitalen Raum, um darüber zu diskutieren. Aber meine Eltern, meine Großeltern und meine Oma hat mir erklärt, wie sie mit ihrer Oma und ihren Eltern, wie sie alle miteinander alle Generationenprobleme hatten. Und es hat immer die folgende Generation irgendwas für den Weltuntergang beschrieben. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen dagegen, es ganz dramatisch zu zeichnen. Aber Fakt ist natürlich, für einen Teil unserer Gesellschaft, der jetzt noch sehr jung ist, wird das die absolute Normalität sein, quasi wie in der Malerei, das, was sie gesehen haben, zu erzählen. Jetzt sind wir mal ehrlich, wenn Lars, wenn du und ich uns treffen und wir treffen auf jemanden, den wir noch nicht kennen. Du weißt, in meinem Wording, wenn ich jetzt den Raum betrete und ich sage, Alter, da draußen stehen 5000 Autos am Weg rum, dann ist jedem klar, der mich kennt, da stehen nicht 5000 Autos, der Falk wollte sagen viele. Ja. Weißt du so? Also ich versuche ja so weit zu übertreiben, dass es nicht mehr realistisch ist. Aber ich habe immer wieder, neulich erst im Kollegium, 5000? also die haben dann so ein Bild gezeichnet mit 5000 Autos. Das würde ich gerne in der KI malen. Wir haben zwei Parkplätze vor der Tür und wieder 5000 Autos draufpassen.
Ja, ja, ja.
So. Das ist die eine Form der falschen Realität, die einfach mit einer Art und Weise der Erzählung der Geschichte zu tun hat. Vielleicht ist das ein bisschen Comedy, weiß nicht genau, könnte ja, man jetzt
mal. Das ist aber so übertrieben, dass es jedem klar ist.
So genau, aber pass auf, wir treffen ja einen Dritten. Du kommst zur Tür rein und wirst mir sagen, da steht ein Auto schief, das nächste ist ein bisschen im Weg und einer, du erklärst mir die ganze Situation. Und das ist auch typisch für dich. Und wir beide haben das Gleiche gesagt. Ich habe gesagt, da stehen 5000 Autos im Weg rum und du hast von zweien gesprochen. Und das ist die gleiche Realität. Jetzt kommt ein Dritter dazu. Den kennen wir aber nicht und erklärt uns irgendwas zu der Situation da draußen, die wir noch nicht wahrgenommen haben. Und wir wissen nicht, was da draußen los ist. Wir kennen nur seine Erzählung. Das heißt, die Fotografie wird damit, dieser Teil der Fotografie, ich halte das jetzt noch mal ein bisschen für eine Konsumersache, aber Konsumer klingt so negativ, ne? Für die, die nicht so leidenschaftlich dabei sind, da sehe ich es am lautesten, das Thema. Aber es ist genau, eine Erzählung. Ja. Es ist eine Erzählung, die jemand erzählen möchte. Und wenn ich meine Worte benutze und einen Pinsel benutze, kann ich meine Welt erzählen. Ich konnte mangels technischer Möglichkeiten meine Welt in der Fotografie bisher begrenzt erzählen, zumindest auf dem Handy und so. Jetzt kann ich auch da dummes Zeug erzählen. Das ist nichts weiter als eine Fortführung der Dummheit der Menschen. Also, das ist aber nicht so, das war ja zu erwarten, dass das dieses irgendwann mal relativ sichere Tool der Erzählung oder des Berichtes. Der Bericht, ich habe in der Schule gelernt, der Bericht ist eine neutrale Erzählung ohne die Meinung des Redakteurs oder irgendwie sowas hieß das damals, des Autors. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so, aber das ist die Idee von einem Bericht. Und während die Fotografie lange Jahre als Bericht gegolten hat, ist die Fotografie inzwischen schon lange und noch viel intensiver mit den neuen Techniken eine Erzählung. Das macht mich ein bisschen ruhiger. Das macht die Sache nicht viel besser, aber wir müssen ja damit umgehen. Wir haben ja jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, wir verbieten das jetzt. Und auch es aus unseren Diskussionen auszusperren, wird es trotzdem, und aus der Foto-Community auszusperren, deswegen gibt es ja auch die Bereiche für die KI, weil aussperren macht keinen Sinn. Ehrlicherweise gucke ich auch manchmal hin und denke, was machst denn du jetzt da? Ganze Accounts, die sich nur mit KI beschäftigen. In manchen Punkten ist es ein bisschen wie am Anfang von Photoshop, da übertreibt es mal wieder jemand, weil er einfach oder sie einfach, ich habe keinen gewissen Account im Blick, falls sich jemand angesprochen fühlt, neue Möglichkeiten häufig zu hart getrieben werden. Ne, die ersten HDRs, Junge, da war was los. Die sahen aus, da so fürchterlich. Und weil man einfach den Effekt so weit verstärkt hat, weil es so interessant war, damit zu spielen, weil man auch da schon eine neue Realität erschaffen hat, Anfang der 2000er Jahre. Und das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass in der Fotografie gerade ja auch ein schöner Gegentrend zu besehen ist. Und ich hoffe, dass der noch anhält. Und dass die Produzenten von Kleinbildfilmen durchhalten.
Ja.
Ne, weil ich habe es ja neulich schon mal, als wir zusammen im Podcast saßen, gesagt, es ist so, für mich so interessant zu beobachten, dass du heute wieder Analog-Natives hast, die nicht 50 sind, sondern 15. Das ist so geil, ja, dass Menschen teilweise als Kinder von Hobbyfotografen, aber ganz häufig aus eigener Energie heraus, 15 bis 30, 35, das ist die Hauptmasse. Es gibt bis 70, das ist nach wie vor ein Riesenthema, aber gerade die Jugend nehme ich in den Fokus und finde es ultra spannend, dass viele von denen analogere Kameras hypen, kaufen, natürlich auch die Ergebnisse digital verändern, machen wir uns nichts vor. Aber trotzdem ist die analoge Fotografie und teilweise auch unverändert als Kult. Ein richtig krasser Hype, den ich extrem liebe und der gerade in dieser freien, offenen Welt, wenn wir nur in einem Forum sitzen, egal welches, ne, dann haben wir immer nicht so einen breiten Blick. Das ist manchmal schön für die eigene Ruhe und so in der Foto-Community, im Fotografie-Tutu-Freundeskreis. Das ist alles super, wenn man so seine eigene Dynamik über die Mitglieder, die man hat, entwickelt hat oder die Dynamik an sich entwickelt und dann hat man so einen eigenen Style. Wenn man aber mal breit schaut und nochmal Flickr, Instagram, all die ganzen internationalen Tools sich anguckt, national reicht auch, also in der Umgebung, dann sieht man plötzlich, wie viele junge Leute mit den Analogen rumlaufen. Und als wir jetzt in Rennes waren, als wir nach Den Haag gefahren einen Tag, ich habe es glaube ich schon erzählt oder dem Michael, weiß ich nicht, sind mir zwei junge Leute begegnet mit analoger Kamera und da hatte ich gerade meine Seagull in der Hand, also eine analoge
Spiegelreflex. Genau, da hatten wir bei uns.
Ja. Genau, ne, und es war eine total sympathische Begegnung und ich dachte, boah, wie cool, wieder diese jungen Kreativen zu sehen, die, die mit der analogen Kamera und Belichtungsmesser da rumlaufen und gucken und dann ein Foto machen. Ich glaube, dass dieser Gegentrend, ob der jetzt wirklich eine analoge Kamera bleibt oder ob es eine Slow Photography in digital wird oder ob sie wieder anfangen zu malen, das weiß ich nicht. Ne? Ich glaube aber schon, ich glaube aber schon, dass wir uns beruhigen können und dass es wie immer auch eine große Gegenbewegung gibt und dass die analoge Fotografie, die wir totgeschrieben haben, uns in der realen Fotografie noch einige Dienste leisten wird in diesem Punkt, dass wir nicht überzeichnete Bilder sehen, die in absoluter Perfektion alles zeigen. Wenn wir diese Geschichtserzählung mögen, wir kennen alle, nein, viele von uns kennen von vor ein paar Jahren den Trend, so lila Bilder zu haben, wo die Rahmen mit angemalt sind, wo so ein Delfin im Sonnenuntergang in einer kleinen Lagune, so.
Ja, ja.
Ne? Das war, glaube ich, Airbrush oder so. So, ne? Das war der Nachfolger von der Palmeninsel der Domrep.
Ja, ja,
die hingen
ja, ja,
auch
ja,
als Fenster, als Wallplakate
ja, ja,
und so.
Ich kenne mich da.
Es gibt Menschen, die brauchen diese Volksmusik für die Wände. Und das ist auch okay, ja, also, oder sagen wir den Schlager für die Wände. Also nicht für die Wände von irgendwas, sondern für die Wand in der Wohnung. Und ich glaube, diesen Schlager muss man auch zulassen. Ich habe in meinem Job sehr viel mit Schlager zu tun, weil unsere Klienten sehr viel Schlager hören. Und wen wundert's denn? Das sind harmonische Melodien, die von einem unkomplizierten Leben erzählen.
Genau,
ja. Wenn du beides nicht hast oder nach Harmonie suchen musst in deinem sehr komplizierten Leben, dann ist nichts normaler, als Helene Fischer und wie sie nicht alle heißen zu hören. Und die tun einen großen Dienst an der Menschheit. Und wer das so möchte, der kann sich auch diese Bilder ja jetzt schon kaufen, aber dann auch selber erstellen und so. Und die das Hobby-Fotografie wahrnehmen wollen, bei denen ist die große Frage, inwieweit sie das tun. Und auch da, du schaust dir ein Foto an von einem, weiß ich nicht, jetzt war in Fuerteventura oder was auf Gran Canaria, es gab halt dieses Unglück mit der Brandung, wo zwei Menschen ins Meer gezogen wurden.
Teneriffa, glaube ich, ja, ja.
Das ist natürlich ein schwerer Side-Fact, um das so zu besprechen. Wir verändern einfach mal den Ort, wir gehen ja an die Atlantikküste in Frankreich und da gibt es ja Orte, wo die Wellen so stark gegen die Kai- und Brandungsmauern schlagen, dass sie so hochschießen an der Straße entlang.
Genau,
so.
Genau.
Jetzt haben wir ein Foto, da steht links ein Renault Kangoo, rechts steht, weiß nicht, ist egal, ein alter Golf. Wir sehen aber einen Platz, der seit 300 Jahren oder 500 Jahren genau so aussieht und dann steht da eine alte Dame mit Rollator, die unglaublich lebensfroh, aber vom Leben gezeichnet aussieht und irgendwie das totale Motiv ist und daneben steht irgendwie ein Maler, ein Lackierer, der da eigentlich ins Bild passt. So, was spricht jetzt dagegen? Will ich jetzt ein schönes Bild für die Wand haben oder brauche ich an jeder Stelle die Realität des Lebens? Renault Kangoo, VW Golf passen da nicht hinweg. Die Dame ist der Hammer, die Welle, die dahinter hochschlägt, ist der geilste Hintergrund des Planeten, Maler, Meister, weg. Wichtiger Mann, toll, dass er da ist, auf dem Foto überflüssig. Jetzt habe ich einen leeren Platz, der 500, 600 und 1000 Jahre alt ist, mit altem Stein, dahinter eine Riesenwelle und die Dame. Geilstes Foto der Welt. Und was spricht dagegen, diese Begegnung so zu erzählen? Weil wenn ich sie gesehen hätte, das ist jetzt nur ein provokativer Gegenentwurf, den ich aber fühlen kann. Das könnte mein Bild sein, wenn ich die Möglichkeit hätte. Die Situation würde ich genauso lösen, weil wenn ich da stehe ohne Kamera und mache mein Foto ohne Kamera, speichere meine Erinnerung ab, Lars, ich komme doch nicht nach Hause und sage, Lars, ich hatte die Kamera nicht dabei, aber da gab es so ein schönes Bild, da war diese Frau, der Rollator und dies und das und übrigens, da stand noch ein Malermeister und zwei Autos. Das macht keiner. Man erzählt dann Punkt.
Das macht auch keiner. Aber ich glaube,
Das Bild ist doch wertlos mit diesen zu viel an Informationen. Das heißt, eigentlich kann man es auch.
Richtig, richtig.
Wenn man es richtig anwendet, wie das Messer, mit dem man nur die Zwiebel schneiden soll, niemanden verletzen soll. Ne?
Genau.
Wenn man es richtig anwendet, kann die Erzählung dieser Geschichte allen Beteiligten helfen, weil es einfach so, wie man sich es dann zurechtgestupft hat, ein total schönes Bild ist und in einem Wartezimmer kann es für Ruhe sorgen, kann Menschen zum Nachdenken bringen, dass sie nicht über ihre anstehende Zahn-OP nachdenken, sondern denken, oh, die alte Dame Frankreich, das sieht ja toll aus und so. Was soll der Kangoo und der Golf und der Malermeister?
Richtig, richtig, richtig. Das ist aber wieder ein Bereich quasi der Fotografie, wo sich jemand ganz bewusst damit auseinandersetzt. Was habe ich für ein Motiv? Was will ich? Was habe ich für einen Zweck? Ich will es an die Wand hängen. Das heißt, ich will mir auch ein Bild an die Wand hängen, was irgendwie schön aussieht, wo die Dinge halt nicht. Ja, also das ist ja wie früher der Maler, der gesagt hat, ich mache jetzt ein schönes Porträt von dir, du bist zwar ein kleiner Zwerg, aber ich male dich ganz groß und du sitzt auf dem Pferd und hast irgendwie noch ein Schwert in der Hand und wirkst ganz majestätisch, weil das ist ein schönes Bild, ich habe da einen schönen Eindruck von dir und das hat einen bestimmten Zweck. Mhm. Also das streite ich ja gar nicht ab, also das klar, wenn wir, also Fotografen, die sich ganz bewusst damit auseinandersetzen, was will ich für eine Wirkung erzielen, was will ich für ein Motiv fotografieren, wie tue ich dieses Motiv ganz bewusst gestalten, das machen wir sowieso schon mit Blende, Belichtungszeit, Perspektive, was auch immer. Also das würde ich gern trennen von dem, dass du über diese Methoden quasi in diesen Handys inzwischen oder später dann vielleicht auch in den großen Kameras, ja, also dass jeder das machen kann und das spielerisch tut, also nicht im Sinne von, ich will jetzt eine bestimmte Wirkung und ich habe da jetzt ein ganz, ganz bewusstes Bild im Kopf, was ich irgendwie machen will, sondern das gefällt mir nicht, das mache ich weg. So, das gefällt mir auch nicht, das mache ich weg und hier, das mache ich auch und dann irgendwann machst du es immer, weil du dich so sehr dran gewöhnst, dass das, was du siehst, ja, auch Selbstporträts. Ja, auch guck mal, da sehe ich ganz doof aus. Ich klicke mal drauf. Guck mal, sehr schön aus. Also du hast ein ganz anderes Verhältnis zu dem, was da ist. Und jetzt, also nicht nur die Menschen, die sich bewusst mit Fotografie auseinandersetzen, sondern jeder.
Was du beschreibst, ist ja meine alltägliche Diskussion auf der Arbeit, das ist Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung, wir kämpfen jeden Tag für Selbstbestimmung, stellen uns aber auch jeden Tag die Frage, unweigerlich, wie viel Selbstbestimmung ist gut? Wenn Günther, egal ob der jetzt ein Klient von uns ist oder ob der frei im Leben, wir nehmen den Malermeister von gerade, Malermeister ist und eine kleine Firma hat. Günther holt sich jeden Abend an der Pommesbude eine Pommes-Currywurst und eine Cola. Günther wird an einer koronaren Herzerkrankung irgendwann sterben. Die Frage ist, wie selbstbestimmt darf ich mich da hinreiten? Wann darf ich reingreifen? Jetzt ist bei uns mal die Diskussion, kann Günther denn aufgrund seiner Situation greifen, was er da tut? Bei unseren Klienten, die beraten wir dahin, dass wir irgendwie davon wegkommen. Der Malermeister Günther wird es immer weitermachen, der kann es aber eigentlich auch nicht greifen, weil sonst würde er es nicht tun. Und da ist einfach so eine gewisse Selbstverantwortung obligatorisch. Bei den Selfies hast du es ja häufig. Fällt mir auch in der Foto-Community auf, Leute, und ihr seid mir da nicht böse, ich möchte euch einen kleinen, sanften, liebevollen Hinweis geben. Sowohl in der Selbstwirkung, also wie ich mich selber anschaue, als auch in der Wirkung nach außen, macht es was mit mir, nicht meine Realität abzuzeigen. Weil eine gewisse Selbstliebe entsteht nicht dadurch, dass ich mein Foto schöner mache, sondern dadurch, dass ich mich akzeptiere, wie ich bin und genießen kann. Und das ist bei allen Portalen so. Ich habe die Foto-Community jetzt aber erwähnt, erstens, weil wir in diesem Podcast sind und zweitens, weil ich sie gerade offen habe und gerade in ein Profilbild, ich weiß nicht, ob du es in meiner Brille gespiegelt sehen konntest, in ein Profilbild reingezoomt habe, weil ich dachte, wenn wir Selfies machen, die permanent diesen, früher war es nur bei Huawei so, dass die so einen super krassen Filter drüber hatten. Ich bin jetzt gerade 47 geworden, ich bleibe im Geiste 27. Ich glaube, ich lebe auch jünger als die meisten meiner Klassenkameraden. Ich glaube aber auch, dass ich trotzdem 47 bin. Und wenn ich jetzt anfange, Selfies einzustellen, ich habe in meinem 2001er-Account, den hast du vielleicht gesehen, wenn ihr mal auf mein Profil geht in der Fotocommunity, habe ich unten einen 2001er-Account verlinkt. Das ist der allererste Account von mir. Da habe ich so ein Bild aus der Ausbildung. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich viel verändert habe, keine Ahnung. Aber das ist ein Bild von 2001, sowas. Ne? So. Wenn ich jetzt ein Bild online habe von 2001, dann darf ich mich nicht wundern, wenn Irritationen entstehen, wenn Leute mich heute treffen. Und viele Menschen, auch in der FC, aber auch in anderen sozialen Netzwerken, zeigen einfach Fotos von sich selber. Ich sehe gerade, dass irgendwas mit meinem Profilfoto nicht stimmt, was ist denn hier passiert? Ist ein Bug oder ist mein Handy, mein Computer kaputt? Nee.
Ich weiß nicht.
Nee, war ein iMac-Problem. Ob ich Selfie für mich mache, immer und immer wieder und jemandem schicke, ob ich Leute kennenlerne und darüber irgendwie Selfies verteile oder ob ich in einem Fotonetzwerk Selfies verteile, die sollten schon ungefähr meiner aktuellen Realität entsprechen, sonst mache ich mir selber ein Riesenproblem. Ich habe sogar ein Problem mit einem aktuellen Foto auf in der FC, weil das ein Porträt von mir ist von vor 2 Jahren oder so. Wo ich viel mehr in Shape war, weil dazwischen jetzt mit der OP und mit dem, ich habe darüber 5 Kilo zugenommen und so, habe ich einfach ein volleres Gesicht. Ich lasse das gerade drin, weil ich hoffe, in einem halben Jahr wieder so auszusehen, aber dann kommt es weg, wenn das nicht funktioniert, weil ich mit einem Foto, wenn ich jetzt sagen wir mal 57 Jahre alt bin, ich bin 10 Jahre älter als der Falk jetzt, und am Foto online, wo ich 27 bin, das irritiert Menschen. Und genauso irritiert es, wenn ich an meinen Selfies immer alles verändere. Das irritiert mich selber so sehr, dass ich mir damit einen kleinen psychiatrischen Notfall baue. Das heißt, diese Eigenverantwortung, diese Tools zu benutzen oder auch nicht, oder diese Tools mit Achtung zu benutzen oder so, die obliegt ja immer noch dem Bildautor. Auch im privaten Bereich, das ist halt Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen bin ich lange der Meinung, dass wir so ein Fach in der Schule brauchen, weil wir viele Dinge, die wir im Leben bedienen müssen, die vielleicht unsere Großeltern in der Form noch nicht bedienen mussten. Die mussten kochen, lernen und wissen, welche Pilze man essen kann und so, weil das zum absoluten Alltag gehörte, wenn das Geld nicht so dicke war, Pilze sammeln zu gehen und so. Das müssen wir alles gar nicht mehr. Wir haben andere Themen. Wie müssen wir sowas umgehen können? Und deswegen, unter anderem deswegen finde ich, dass wir dringend Schulfächer brauchen, die sich mit solchen Themen beschäftigen.
Genau in dem Kontext finde ich es halt schwierig, weil also dann obliegt es ja quasi den Menschen, die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben, da auch irgendwie so ein bisschen aufzuklären oder irgendwie das überhaupt erstmal anzusprechen.
Jedem Menschen das, was er tut, zu reflektieren.
Aber in dem Moment, wo es spielerisch einfach irgendwie in den Alltag reinwächst, kommst du ja gar nicht dahin, das zu hinterfragen.
Ja, aber das ist ja ein persönliches Problem. Also ich persönlich habe alles hinterfragt, was ich tue im Leben. Und das ist ja das Ding.
Du bist
deswegen,
Falk.
Ja, aber deswegen sage ich, Dankeschön. Ich nehme das mal als Blume an.
Ja,
richtig?
Ganzer Strauß.
Die Applaus?
Ganzer Strauß.
Mein Gott. Das ist ja das Ding. Es geht mir nicht darum, überall dagegen zu sein. Das finde ich extrem wirr. Das mag ich nicht. Aber wenn ich doch etwas erlebe und etwas jeden Tag erlebe, da kommt ja irgendwann der Punkt, wo ich denke, was mache ich hier eigentlich? Und wo ich dadurch mich viel sicherer im Leben fühle, weil ich weiß, was macht es mit mir, wenn ich dieses Selfie mache? Was macht es mit mir, wenn ich dieses Selfie bearbeite? Was macht es mit mir, wenn ich morgens zur Arbeit fahre und immer den gleichen Kaffee an der gleichen komme ich damit klar, Rituale aufzubauen? Will ich Rituale verhindern? Also all diese Fragen des alltäglichen Lebens geben uns ja ein viel sichereres Leben, und wenn wir sie uns schon lange stellen, ist es auch gar nicht stressig. Auch die Frage nach Manipulation von Fotografie, was male ich hier eigentlich, was zeige ich den Leuten eigentlich am Ende, was rede ich hier eigentlich? Ich bekomme ja Feedback. Menschen reden ja mit mir. Im normalen Leben bitte ich immer um Klarheit. Zu mir kommen die Leute, mit denen ich privat zu tun habe, und sagen, pass mal auf, Falk, an der und der Stelle fand ich nicht cool, was du gesagt hast. Und dann überdenke ich ja auch. Kann man auch so verstehen, bin ich wohl übers Ziel hinausgeschossen, tut mir leid, oder sie kommen und bedanken sich für irgendein Wording. Und dieses klare Bild unseres eigenen Lebens ist wichtiger denn je und wird immer wichtiger werden. Auch in der Fotografie.
Sehe ich auch so. Und ich meine, wenn du guckst, was gesellschaftlich so passiert, wenn du Gegenwind kriegst, gehst du halt in eine Bubble, wo du keinen kriegst. Genau. Wenn du anguckst, was da gerade in den Medien und so in den Netzwerken los ist, was da für Theorien aufgestellt werden und wer denen folgt und so. Also es ist ja es ist ja im normalen Leben nicht anders, so dass du halt ganz oft das nicht hinterfragst, dass Leute sich eine Wirklichkeit basteln, die irgendwie in ihr Schema passt und Anhänger finden und so. Und da finde ich halt schon auch gerade im Kontext Foto, im Kontext Bild aufzuklären und den Leuten das so ein bisschen bewusst zu machen. Und ich glaube, die Gegenbewegung, die du vorhin beschrieben hast mit dieser analogen Fotografie, das ist wahrscheinlich genau das, dass auch die jungen Leute an einem gewissen Punkt merken, was mache ich hier eigentlich? Und es ist viel interessanter, die Realität zu fotografieren, weil sie die dann erst entdecken. Ja, weil sie vielleicht wirklich mit diesen ganzen technischen Dingen groß geworden sind oder da sich jetzt irgendwie reinbegeben haben in diesen, ich sage jetzt ganz bewusst, Sumpf, um dann irgendwann festzustellen, aber wieso lächelt die immer und wieso hat die immer so eine reine Haut? Eigentlich ist es ja gar nicht so, und jetzt versuche ich das mal zu ergründen und das mal so zu fotografieren oder so abzubilden, wie es wirklich ist, um den Kontext und den Unterschied auch zu sehen, ganz bewusst wahrzunehmen. Aber Trotzdem finde ich, dass wir als Menschen, die anders aufgewachsen sind, die das bewusster vielleicht auch wahrnehmen, dass es da eine Verschiebung gibt im Sinne von, was ist real, was nehme ich als real wahr, welches Verhältnis habe ich auch zu dem, was ich fotografiere, ist es Realität oder ist es irgendwas, was ich mir zurechtbastel, dass wir da, wie wir es jetzt ja auch machen, quasi drüber reden und dann vielleicht auch wieder eine größere Gruppe erreichen, die sagen, ja Mensch, habe ich noch nie drüber nachgedacht. So, ich frage den Kurzen auch manchmal, ich sage, warum machst denn du das und das? Und dann guckt er mich an und sagt, das weiß ich nicht, habe ich mich dran gewöhnt. Ich mach's halt einfach so. Und dann setzte so ein Prozess in Gang, wo er dann bestimmte Dinge einfach mal hinterfragt. Ja, warum mache ich das eigentlich? Ich habe mich dran gewöhnt. Aber eigentlich ist es ja doof. So, tut mir nicht gut. Okay, so. Und so ähnlich wird es halt auch mit diesen ganzen Algorithmen in den Telefon, weil du machst es einfach, also es macht Spaß, es ist cool, das wird überall beworben, überall siehst du es und dann ist es plötzlich im Alltag.
Es spricht so, ja nichts dagegen, beziehungsweise ist ja was, auch da können wir uns alle wieder so ein bisschen mehr hinbegeben, finde ich. Das ist ein Punkt, der schützenswert ist, nämlich, dass die Generationen sich quasi in der Welt weiterhelfen und zwar beiderseits. Also wenn wir irgendwann einen Krückstock haben oder einen Rollator, dann können wir viel Hilfe gebrauchen, um, weiß ich auch nicht, die Bedienung per KI von was auch immer zu bedienen und eine Reise zu buchen, keine Ahnung, das wird alles Gedanken, irgendwann den Punkt geben, wo wir die jüngere Generation fragen, kannst du mir mal helfen? Völlig gut. Genau. Wenn die dann aber da sind und wir die Reise bestellt haben, dann können wir uns mal hinsetzen mit einem Kaffee und dann erzähle ich mal von gestern und dann erzähle ich mal, was das vielleicht heute hilft im Zwischenmenschlichen. Ich bin noch die Generation, die sich kennengelernt hat, weil man sich irgendwo gesehen hat. Meine erste Freundin, ich habe die kennengelernt, ich fand die super, die fand mich total scheiße. Und ich habe mir über Wochen und Monate überlegt, wie ich die kennenlernen kann und habe dann irgendwann mal einen Brief geschrieben. Und dann wurden wir erstmal Brieffreunde. Und nachdem sie geschrieben hat, schreibt mir keine Briefe und ich dann nochmal eingeschrieben habe. Und über diese Brieffreundschaft sind wir nach einem Jahr, nachdem ich sie kennengelernt habe, ich war schon ein Jahr verliebt, irgendwann zusammengekommen. Diese Geschwindigkeit wirst du heute als, das wird heute eine Geschichte sein, wie sie von meinem Oberarbeit hätte kommen können. Und unsere Geschichten weiter zu erzählen, um einfach Mischwelten zu bauen, um Hoffnung zu geben, um andere Alternativen oder alles doppelt gemoppelt, um Alternativen zu bieten, das bleibt sicherlich unser Auftrag im Sinne der Generation. Das ist richtig, ja. Das auf jeden Fall. Also auch davon zu erzählen, also wie in diesem Podcast hier, da hast du recht, ja.
Genau.
Ja.
Ach. Das war auch ein schönes Wort zum Sonntag, also zum Mittwoch.
Für mich wäre man jetzt verarscht von dir, wenn du solche Sachen sagst.
Nein, weil das rundet es ja so ein bisschen ab, so dieser Austausch zwischen denen, die es irgendwie bewusst wahrnehmen und die vielleicht auch ein bisschen Angst davor haben, wie sich das entwickeln kann und denen, für die das, und denjenigen, für die das völlig normal ist und dann andere Aspekte reinzubringen und vielleicht auch zu erfahren, warum sie das machen und was ihnen das bringt und so und dann, dass sie aber auch sehen, wie wir dazu stehen und dann selber sich ein Bild machen können.
Ja,
und weil das fehlt ja quasi in dieser ganzen Werbegeschichte ganz oft. Da wird ja nur gezeigt, was geht und guck mal, wie toll das ist und die stört was, mach's einfach weg. So, es ist ja, musst ja nicht mit dem leben, was real um dich ist. Du kannst es ja so verändern, dass es dir halt in deinen Kram passt. Und da sagt ja keiner, aber pass auf, dein Bild auf die Welt verändert sich oder du tust psychologisch dich in eine Richtung bewegen, wo du halt Realität als was völlig anderes wahrnimmst oder gar nicht mehr.
Pass auf, dazu habe ich noch einen Satz. Da möchte ich bei den Leuten Mut machen, die da Bock drauf haben, sich aber nicht trauen. Ich bin schon häufig gefragt worden, aus der Position von Menschen, die sich das nicht so ganz trauen, warum oder wie ich, das waren die unterschiedlichsten Fragen, dieses klare Sprechen durchziehe, weil das ja immer wieder dafür sorgt, dass du auch aneckst. Also ich mache ja nichts anderes, außer all meine Gedanken auszurollen und vor allen Dingen nach Gegenperspektiven zu suchen, die auch gar nicht meine Meinung sein müssen, einfach sie, um sie mal beleuchtet zu haben. Da kann ich ja immer noch gucken, wie ich sie finde. Aber wenn mir einer eine Gegenposition gibt, versuche ich diese ja kurz zu verstehen. Und jetzt gerade habe ich ja auch sehr viele andere Sichten gebracht, ohne zu verlieren, was im Grundsatz auch das Problem sein könnte. Das heißt, es gibt ja eigentlich für mich verschiedenste Realitäten, die wir heute hingelegt haben, besprochen haben und jetzt warten wir mal, welche real wird. Und ich habe ganz oft die Rückmeldung bekommen, ja, aber wenn ich auf so eine Gefahr hinweise, wenn ich aber ja, aber sage, wenn ich aber mit einer anderen Perspektive anfange, dann bekomme ich ganz oft auf die Mütze. Und das ist so. Das lesen wir immer wieder in Kommentaren, das lese ich im E-Mail-Postfach. Die Wahrheit ist aber auch, es gibt viel mehr Positives. Es ist nur so, dass das manchmal länger braucht. Also wenn du zwei böse und zwei gute Mails hast, zu einer Podcast-Sendung zum Beispiel, wo wir beide ein bisschen diskutiert haben, dann triffst du nachher Menschen. Jetzt haben wir relativ viele Hörer, sodass wir wirklich eine gute Zahl haben, wenn wir auf Fotomenschen treffen, dass sie dir auch eine Rückmeldung zu den Sendungen geben. Ne? Und dann ist es so, dass du 80-90% positive Rückmeldungen hast und der Rest sagt, naja, den Punkt fand ich jetzt nicht so gut oder so. Das heißt, was immer, also ist ja im Internet immer so. Das Negative wird hochgeschrien, das ist aber liegt genau, in der Natur des Menschen, das ist gar keine Verwunderung da drin. Und wer zufrieden ist, ist einfach zufrieden. Also auch das ist wie mit positiven Bewertungen und so. Das Erlebnis muss exorbitant super besonders sein, bis dass wir eine positive Bewertung schreiben. Bei einem kleinen negativen fehlenden Schräubchen schreiben wir aber schon eine negative. Und deswegen möchte ich immer wieder alle ermutigen, klar zu kommunizieren in solchen Punkten, vielleicht auch Gegenpunkte hinzulegen. Und wenn sie Einzelne nicht verstehen und dich ein bisschen haten wollen, im Internet oder im Leben, dann kannst du trotzdem, ich möchte Pascal, meinen Arbeitskollegen, zitieren, lieber Pascal, danke dafür, das kommt von gestern Abend. Du musst ja halt in den Spiegel schauen können. Wir waren thematisch wo ganz anders, irgendwo bei Religion und so, und er sagte zu mir irgendeinem Punkt, ich habe aber irgendwann gelernt, dass ich abends in den Spiegel schauen muss, und das ist das, was mich bewegt seit Kindertagen, dass ich die Dinge für mich tue und nicht für andere. Und der macht sowas Ähnliches wie ich. Der spricht auch sehr klar, auch im Wissen, dass vielleicht 15 ihm gerade den Hals umdrehen wollen. Und das aber auch mit einer gewissen Höflichkeit. Ne? Also ihr müsst, glaube ich, wirklich keine Angst haben, auch mal eine Gegenposition zu beziehen. Weil auch wenn es die Stillen sind, viele sind sehr froh, dass ihr da seid, wenn ihr mal so eine Gegenposition hinlegt. Ne? Deswegen finde ich es ganz gut, wenn wir immer mal in den Gesprächen alles beleuchten. Nicht alles, was beleuchtet wurde, ist meine Meinung. Und am Ende ist wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit in der Mitte. Und das ist ja, der Satz alleine zeigt es ja schon. Welche Wahrheit können wir wirklich darstellen? Weißt du, also was ist denn jetzt Wahrheit? Das ist ja so die eigentliche Frage. Genau wirst du eine Wahrheit nur sehr schwer rausfinden. In der Fotografie, in der Malerei, im Leben. Das sind alles Erzählungen.
Jeder baut sich seine Wahrheit selbst, genau. Also ich meine, wir hatten das am Anfang ja schon mit Perspektive und Blende. Was nehme ich rein, was nehme ich raus? Mhm. Also wie wähle ich den Bildausschnitt? Das ist ja auch eine Art Wahrheit. Mhm. So, und ich glaube, das, was jetzt geht, ist halt noch ein Schritt mehr in Richtung, wie ich es gesagt habe, Illustration. Also das ist nicht mehr das, was ich gesehen habe, sondern ich baue mir jetzt Illustrationen zu dem, was ich erlebt habe. Mhm. Und das sind dann eher so Symbolbilder in gewisser Weise.
Ja.
Und weniger, guck mal, so war es damals.
Ja.
So. Aber ja.
Ach Lars, spannendes Thema. Ich habe ja erst ein bisschen Angst gehabt, aber ich finde es gut. Danke fürs Mitbringen.
Prima, da freue ich mich.
So. Ihr Lieben, traut euch was, sowohl in der Fotografie als auch in den Gesprächen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Lieber Lars, dir ein schönes Wochenende. Quatsch, wir haben Mittwoch. Dir einen schönen Mittwoch. Und bis so bald wie möglich.
Genau, ihr Lieben, schöne Woche noch, und wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann, tschüss.